Graues Tier. Samstag, 28. Oktober. Es dauerte eine Weile, bis sich das Läuten des Telefons einen Weg durch den Nebel seines Bewusstseins gebahnt hatte. Andreas Sommerkorn blinzelte, tastete auf dem Nachttisch nach dem Hörer, verfehlte ihn und hörte einen dumpfen Knall und das hässliche Geräusch von zersplitterndem Glas. Mit einem Ruck fuhr er in die Höhe. Ein stechender Schmerz raubte ihm für einen Augenblick fast den Atem und sah sich suchend um. Der Hörer lag neben dem Bett auf dem Boden, zwischen der Nachttischlampe und einem zerbrochenen Rotweinglas, dessen Inhalt einen kleinen, leicht gewölbten See auf dem Parkett bildete. Das ist die Oberflächenspannung, fuhr es ihm absurderweise durch den Kopf. Das Telefon hatte zu klingeln aufgehört, oder wie immer man das Dudeln dieser modernen, schnurlosen Dinger nennen mochte. Er betrachtete die blutrote Lache auf dem Boden und bemerkte, dass auch die Nachttischlampe in der Rotweinpfütze lag. Vorsichtig zog er den Stecker aus der Wand. Der scharfe Schmerz in seinem Kopf war einem dumpfen Pochen irgendwo hinter den Augäpfeln gewichen. Über den Geschmack in seinem Mund wollte er lieber nicht nachdenken. Dann hätte er sich nur fragen müssen, ob der Zersetzungsprozess seiner Innereien schon begonnen hatte. Welcher Tag war heute? Die Anzeige auf seinem Digitalwecker signalisierte Samstag, den 28. Oktober. Eigentlich hatte er gestern Abend nicht vorgehabt, sich zu betrinken. Doch auf das erste Glas war ein zweites gefolgt. Auf das zweite ein drittes und schließlich hatte er zu zählen aufgehört. Er konnte sich nicht einmal mehr daran erinnern, dass er im Bett weitergetrunken hatte. Vorsichtig hob er die Beine über die Bettkante und stieß mit dem linken Fuß an die leere Rotweinflasche, die hohl gegen den Bettrand schlug. Langsam wird es Zeit, dass ich wieder auf den Damm komme. Dabei hatte der gestrige Abend so gut begonnen. Er hatte seine Skatfreunde bei sich zu Hause gehabt. Sie hatten gegessen, kalte Platte, ein paar Runden gespielt, geredet und gelacht. Als aber die Gäste dann irgendwann nach Mitternacht aufgebrochen waren, hatte ihn das heulende Elend gepackt und er war noch lange da gesessen, hatte auf die flimmernden Fernsehbilder gestarrt und getrunken. Er fror, schaute an sich hinunter und merkte, dass er nur in der Unterhose dasaß. Das Pochen hinter seiner Stirn war stärker geworden. Langsam erhob er sich, ging ins Bad und spritzte sich eiskaltes Wasser ins Gesicht, immer wieder, bis die Benommenheit langsam wich und sein Verstand wieder klarer wurde. Er putzte sich zweimal die Zähne und rasierte sich. Als er unter der Dusche stand, begann das Telefon wieder zu dudeln. Nass wie er war, rannte er ins Schlafzimmer und fischte den Hörer aus der Rotweinlache. Als er ihn ans Ohr hob, verursachten ihm der Geruch nach abgestandenem Alkohol Brechreiz. Sommerkorn, brachte er mühsam hervor. Ei, 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 das hört sich aber gar nicht gut an, hörte er seine Kollegin Barbara Stern sagen, gut gelaunt und aufgeräumt.
Ich bin nicht da, hörst du. Es ist Samstagvormittag und ich hab frei. Verstehst du? Frei!
Ich fürchte, du wirst da sein müssen.
Sag es nicht. Erstens habe ich in den letzten Wochen so viele Überstunden angehäuft, dass ich dieses Jahr überhaupt nicht mehr erscheinen müsste. Zweitens habe ich einen jesusmäßigen Kater. Und drittens fahre ich heute, wie du sehr wohl weißt, mit Tim zum Klettern. Also ruf gefälligst den Schumann an, der hat Bereitschaft.
Der Schumann ist krank.
Und ich habe gestern neue Kletterschuhe für Tim gekauft. Und neue Karabiner, die wollten wir heute ausprobieren.
Na, die werden dir ja nicht schlecht. Glaubst du, ich hätte nichts Besseres vor?
Langsam wurde Barbara ärgerlich. Im Ried zwischen Friedrichshafen und Ereskirch haben Kinder eine Tote gefunden. Die sollte sich der Herr Kommissar vielleicht einmal ansehen. Ich schlag dir Folgendes vor. Du hältst jetzt deine matschige Birne unter kaltes Wasser, ziehst dir Gummistiefel an und wartest auf mich. Ich hol dich ab. Es hatte zu regnen begonnen. Ein feiner Nieselregen, der langsam, aber unerbittlich seinen Kragen durchnässte und sich als dunkler Schatten auf seine Schultern legte. Wie immer hatte er keinen Schirm dabei. Er zog ein zerknülltes Taschentuch hervor und wischte die Tropfen von seiner Brille. Oberkommissarin Stern trat neben ihn und hielt den Schirm über sie beide. Kein schöner Anblick. Sie wühlte in ihre Handtasche und holte ein Päckchen Kaugummis heraus. »Willst du ein?« Sommerkorn griff wortlos zu. »Wie lange sie wohl schon im Wasser liegt?«
»Schwer zu sagen. Nach der Gasbildung zu urteilen mindestens 3 Tage, vielleicht 1 Woche. Aber bei den Temperaturen, da geht es natürlich alles langsamer.«
»Glaubst du, sie ist erwürgt worden?«
»Die Verletzungen am Hals sehen nicht gerade nach Treibverletzung aus«, antwortete Sommerkorn und betrachtete den aufgedunsenen Körper der Frau in Weiß. Sah die 2 Kollegen von der Wasserschutzpolizei am Bug des Polizeiboots stehen und rauchen. Rauchen und warten, dass sie endlich nach Hause fahren konnten. Sie hatten getan, was getan werden musste. Hatten die Körperlage gesichert, vermessen und beschrieben, Windstärke und Windrichtung gemessen, die Wassertemperatur. Und warteten jetzt nur noch auf den Gerichtsmediziner, der sich verspätete. Die Kollegen von der Spurensicherung hatten Holzbretter ausgelegt. Ein Beamter in weißem Overall und Latexhandschuhen bückte sich, um etwas Rundes, Blechernes genauer in Augenschein zu nehmen. Dieser Fundort war, je nach Standpunkt, entweder der ideale Tatort oder der Albtraum eines jeden Ermittlungsbeamten. Modrig und halb unter Wasser. Ein Stück weiter rechts führte ein verrotteter Steg aufs Wasser hinaus. Davor lag ein Kahn, der jedoch nicht den Eindruck vermittelte, als würde man weit mit ihm kommen. Der Polizeifotograf, ein junger Mann, der aussah, als müsste er sich jeden Augenblick übergeben, tänzelte ungeschickt über ein Brett, um die letzten Fotos von Leiche und Fundort zu schießen.
»Er sieht aus wie ein großes, graues Tier, das schläft«, sagte Sommerkorn. »Wie bitte?« fragte Barbara, die sich in den Wagen gebeugt hatte und irgendwas auf dem Rücksitz zu suchen schien, wahrscheinlich Zigaretten.
»Der See. Er sieht aus wie ein Tier.«
Barbara kroch aus dem Wagen, eine zerknitterte Schachtel Camel in der Hand, und stellte sich neben Sommerkorn, um die Aussicht zu betrachten. Großflächig und silbergrau breitete sich der See unter ihnen aus. Die Hügel waren mit gelben und roten Farbklecksen bedeckt, die aussahen, als habe ein Kind sie willkürlich verteilt. »Ein sehr friedliches Tier«, sagte Barbara, zog die letzte Zigarette aus der Packung und steckte sie an.
»Da ist ja wieder mal einiges los«, sagte Sommerkorn und ging vor Barbara her, zwischen den Autos hindurch, die dicht gedrängt eines neben dem anderen standen.
»Hoffentlich sitzen die alle im Theaterstadel«, sagte Barbara und meinte damit die Kleinkunstbühne, die neben dem Wirtshaus lag. Sie öffneten die Eingangstür und tauchten ein in das Summen, das sich zu einem Brummen steigerte, als sie vom Korridor in die Wirtsstube traten. Das Lokal war voll besetzt, und die Kellnerin, eine dralle Blondine Anfang 20, rief Barbara im Vorbeigehen zu: »Alles besetzt, tut mir leid.« Dann fiel ihr Blick auf Sommerkorn, sie verlangsamte ihren Schritt und lächelte.
»Wenn Sie einen Moment warten möchten, da hinten wird gleich was frei.«
Eine Hand mit blutrot lackierten Fingernägeln legte eine dicke, kunstledergebundene Speisekarte vor ihm auf den Tisch.
»Wir wissen schon. Ein Glas Pfefferminztee und einmal Dim Sum.«
»Für mich einen Grog.« Barbara grinste vor sich hin. »Und die Bärlauchmaultaschen mit Salat.«
»Was gibt's denn zu grinsen?«
»Wie machst du das? Ich meine, du hast die halbe Nacht gesoffen. Müsstest eigentlich Tränensäcke und mindestens ein blutunterlaufenes Auge haben und ein kümmerliches Dasein fristen. Stattdessen lächelt dich die erste Maid, die deinen Weg kreuzt, aufmunternd an.«
»Na, was soll denn das schon wieder heißen?«
Sommerkorn griff nach einem Bierstengel, zog ihn aus der Papiertüte und brach ihn in der Mitte auseinander.
»Naja, wenn ich nicht spätestens um 10 ins Bett komme, dann sehe ich am nächsten Morgen aus wie schon mal verdaut. Dann brauche ich mindestens 2 Stunden, bis ich mich auf die Straße trauen darf. Aber anmachen, da wird mich an so einem Tag bestimmt keiner.«
Als Antwort murmelte Sommerkorn etwas Unverständliches und sah sich um. Das Wirtshaus am Gehrenberg war wie immer gut besucht. Alle Barhocker waren besetzt und im Wintergarten saßen Familien mit Kindern, die sich in der Spielecke tummelten. Die herrliche Aussicht auf den Bodensee lockte die Gäste zu jeder Jahreszeit hierher. An heißen Tagen saß man draußen im Biergarten unter alten Platanen und Kastanien, trank Radler und genoss die kühlende Brise, die hier oben meist wehte. An kühleren Tagen saß man bei Kerzenschein am Tisch, der Regen trommelte auf das Glasdach und verstärkte das Gefühl von Wärme und Behaglichkeit. Sommerkorn sah, wie eine Böe durch die Äste der Kastanie fuhr und ein paar rostbraune Blätter herunterschüttelte. Die Kellnerin kam und stellte Tee und Brot auf den Tisch. Barbara nahm eine Scheibe und zupfte ein Stück davon ab. Krümel rieselten auf die Tischdecke.
»Okay, lass uns sehen, was wir haben«, sagte Sommerkorn. »Keine Papiere, kein Hinweis auf ihre Identität. Dr. Bender meinte, dass am Hals könnten Würgemale sein. Er will sich aber nicht festlegen. Das einzig Konkrete im Moment ist dieser Ring. Ein Ehering?
Nicht unbedingt. Meine Nichte ist 17. Und sie und ihr Freund, die tragen auch solche Ringe. Also die aussehen wie Eheringe, meine ich.« Sie machte eine Pause und fragte dann, »Wer macht denn die Obduktion?«
»Na, hoffentlich der Fassbinder.«
Eine Weile lang sagte keiner etwas. Die Bedienung brachte die Maultaschen und die Dimsumröllchen. Bevor sie sich umdrehte, warf sie Sommerkorn noch einen langen, bedeutungsvollen Blick zu.